Was ist das Evangelium? Muss man diese Frage überhaupt stellen? In christlichen Kreisen wird das heute oft verneint. Das Evangelium wird als bekannt vorausgesetzt. Doch das ist gefährlich. Denn was als bekannt vorausgesetzt wird, das wird nicht mehr gelehrt. Und was nicht mehr gelehrt wird, das wird schnell vergessen. Tatsächlich herrscht heute selbst in evangelikal geprägten Kreisen oft eine große Sprachlosigkeit, wenn es zu der Frage kommt, was denn das Evangelium wirklich ist. Ich weiß, wovon ich rede. Als Pastor bin ich in einer Gemeinde, in der wir jedes Jahr ca. 50 neue Mitglieder aufnehmen. Und in jedem Aufnahmegespräch frage ich genau diese Frage. Nun habe ich es mir zur Angewohnheit gemacht, in jeder Predigt das Evangelium klar zu predigen. Doch gerade diejenigen, die aus anderen Gemeinden zu uns kommen, oft schon viele Jahre als Christen gelebt haben, tun sich immer wieder schwer damit, kurz und prägnant darauf zu antworten, was das Evangelium denn wirklich ist. Ja, tatsächlich habe ich diese Frage auch schon bei Pastorentreffen gestellt und mit Erschrecken festgestellt, dass sich manche Kollegen schwer damit tun, eine griffige Antwort zu finden. Und der Bund, zu dem ich gehöre, der Bund Freie Evangelischer Gemeinden, sah sich veranlasst, im Jahr 2020 eine Orientierungshilfe herauszugeben, einen Grundlagentext zum Evangelium. In der Einleitung für dieses Dokument werden Gründe beschrieben, warum diese Veröffentlichung notwendig ist. Unter anderem heißt es dort, und ich zitiere, etliche Gemeindeleitungen haben gegenüber der Bundesleitung den Wunsch geäußert, eine Hilfe zu der Frage zu erhalten, was ist das Evangelium genau. Tatsächlich müssen wir immer wieder an das Evangelium erinnert werden. Denn um diese Botschaft tobt ein kosmischer Kampf. Der Teufel will nicht, dass dieses Evangelium verkündigt wird, denn mit dem Ruf des Evangeliums werden Menschen hinausgerufen, herausgerufen aus dem Einflussbereich des Teufels und unter die Herrschaft des Herrn Jesus. Deshalb wird der Teufel alles daran setzen, dass diese Botschaft nicht verkündigt wird, dass sie nicht gehört wird, dass sie in Vergessenheit gerät. Deshalb möchte ich dich bitten, nimm dir die Zeit und höre mir ein bisschen zu und lass dir dabei helfen, für dich nochmal zu klären, was genau diese wichtigste aller Botschaften ist. Also was genau ist das Evangelium? Das griechische Wort Evangelion heißt so viel wie gute Nachricht, wie frohe Botschaft. Es findet sich über 100 Mal im Neuen Testament. Der Inhalt dieser Nachricht wird unterschiedlich benannt. In der frühchristlichen Verkündigung, im Buch der Apostelgeschichte, lesen wir da vom Evangelium von Jesus Christus oder auch vom Evangelium von Jesus oder auch vom Herrn Jesus. Wir lesen in Apostelgeschichte 17, Vers 18 vom Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. Oder dann schließlich in Apostelgeschichte 20, Vers 24, eher allgemein, vom Evangelium von der Gnade Gottes. Nun, die wohl prägnanteste Definition des Evangeliums findet sich im ersten Korintherbrief. In den ersten Versen lesen wir dort, und ich möchte uns diesen Abschnitt lesen, 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 7, ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch fest steht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Wohlgemerkt, Paulus schreibt den Korinthern hier Worte, die er ihnen einst verkündigt hatte. Er hatte ihnen diese Botschaft weitergegeben. Das war geschehen, als er wohl im Jahr 49 nach Christi Geburt nach Korinth kam auf seiner zweiten Missionsreise, um dort Menschen das Evangelium zu predigen. Doch das, was er damals weitergegeben hatte, das hatte er, wie er hier schreibt, zuvor empfangen. Fast alle Bibelwissenschaftler sind sich heute einig darüber, dass das, was hier genannt wird in den Versen 3 bis 7, wohl die früheste christliche Zusammenfassung des Evangeliums ist. Selbst bibelkritische Bibelwissenschaftler gehen davon aus, dass diese Worte ein frühes Bekenntnis, wahrscheinlich aus den ersten 5 Jahren nach Jesu Tod und Auferstehung stammen. Der vor kurzem verstorbene bibelkritische Bibelwissenschaftler Gerd Lüdemann geht davon aus, dass die Elemente der Tradition auf die ersten 2 oder spätestens 3 Jahre nach der Kreuzung Jesu datiert werden sollten. Viele Bibelwissenschaftler, wie zum Beispiel James Dunn, sehen, dass diese bekenntnishafte Zusammenfassung des Evangeliums wohl aus den ersten Monaten nach Jesu Tod und Auferstehung stammt. Und so denke ich, es lohnt sich, ein bisschen genauer darüber nachzudenken, was die ersten Christen bekannt haben. Im Zentrum, das sehen wir, hier stehen 2 wesentliche Aussagen über den Herrn Jesus Christus, nämlich, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden und dass er auferstanden ist am 3. Tage. Beim Evangelium geht es also um Jesus. Das wird manchmal angezweifelt. Da wird gesagt, nein, beim Evangelium geht es primär um das Reich Gottes. Es geht um den Shalom, den Frieden Gottes. Und tatsächlich, Matthäus und gelegentlich auch Lukas schreiben vom Evangelium vom Reich. Im Epheserbrief in Kapitel 6, Vers 15 ist die Rede vom Evangelium des Friedens. Aber zugleich sollte uns klar sein, dass die Botschaft vom Reich Gottes und vom Frieden Gottes noch keine gute Nachricht für sündige Menschen ist. Denn das ewige Reich Gottes bleibt Sündern verschlossen. Denn wie die Bibel mehrfach erklärt, kein Ungerechter, kein Sünder kann in das Reich Gottes einziehen. Der Friede Gottes ist für sündige Menschen unerreichbar. Denn von Natur aus, nach dem Fleisch, leben wir in Feindschaft zu Gott. Die wirklich gute Nachricht ist, dass Menschen durch Jesus Christus Bürger von Gottes Reich werden können. Allein durch den Glauben an den Retter und Herrn Jesus Christus bekommen Menschen das Bürgerrecht im Himmel. Von dort wird dann eines Tages das Reich Gottes in Fülle kommen. Dort wird dann der Shalom Gottes, der Friede Gottes vollkommen sein. Das heißt, Friede mit Gott ist nur deshalb möglich, weil Jesus die Feindschaft zwischen uns und Gott durch seinen stellvertretenden Sühnetod überwunden und Frieden gemacht hat. Deswegen geht es im Evangelium um das, was Jesus für uns getan hat. Ganz konkret, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden. Jesu Vorbild ist vollkommen. Seine Lehren sind voller Weisheit und Wahrheit. Aber weder sein Vorbild noch seine Lehren allein können uns retten. Ganz im Gegenteil. Durch Jesu Vorbild wird uns erst so richtig bewusst, wie sündig wir sind. Denn keiner lebt auch nur annähernd so gut, so voller Liebe, wie Jesus es tat. Und seine Lehren haben die gleiche Wirkung. Sie offenbaren uns, wie unerreichbar hoch der Standard Gottes ist. Nicht nur als Beispiel, in der Bergpredigt, da lesen wir, dass schon das Sagen der Worte "du nah" einen Menschen des höllischen Feuers schuldig macht. Und auch allein ein begehrender Blick auf die Frau eines anderen ist mit Ehebruch gleichzusetzen und kann zur ewigen Verdammnis führen. Ohne jede Frage. Jesu Vorbild ist vollkommen. Seine Lehren sind gut. Aber wir alle scheitern daran, seinem Vorbild zu folgen, auf seine Lehren zu hören. Tatsächlich zeigt uns sein Vorbild, zeigen uns seine Lehren, dass wir Sünder sind, die Rettung brauchen. Jesus Christus ist dieser Retter. Er ist gekommen, um durch sein Tod am Kreuz die gerechte Strafe für uns auf sich zu nehmen. Christus ist gestorben für unsere Sünden. Heutzutage wird oft versucht, Sünde wegzudefinieren oder umzudefinieren, dass wir dann denken können, wir brauchen gar keine Rettung. Wir haben gar kein Problem mit Gott. Aber das ist eben nicht das biblische Sündenverständnis. Denn wenn unsere Sünden kein so grundlegendes Problem wären, dann hätte Gott der Vater und Gott der Sohn, dann hätten sie nicht den Plan gefasst, dass Jesus diesen unvorstellbar schweren Weg bis hin zum Tode am Kreuz hätte gehen müssen. Ganz klar, Christus musste sterben für unsere Sünden, weil wir Sünder sind und es keinen anderen Weg gibt, damit wir mit dem heiligen Gott versöhnt sein können. Zum Evangelium gehört dann zum anderen auch, dass Christus auferstanden ist am dritten Tage. Das ist die zweite große Lehraussage dieses frühchristlichen Evangeliumsbekenntnisses. Wäre Jesus nicht auferstanden, dann wäre er ein Lügner. Denn er hatte mehrfach angekündigt, dass er am dritten Tage auferstehen würde. Wäre er aber ein Lügner, dann hätte er nicht für unsere Sünden sterben können, dann hätte er für seine eigene Sünde der Lüge sterben müssen und wäre damit nicht in der Lage gewesen, als der allein Unschuldige, als der allein Gerechte, unsere Strafe auf sich zu nehmen. Und zum anderen hätten wir keine Hoffnung auf eine Auferstehung nach dem Tod. Das lehrt Paulus im Fortgang. In Vers 17 vom 1. Korinther 15 heißt es: Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Und nur weil Christus auferstanden ist von den Toten am dritten Tage, dürfen wir darauf vertrauen, können wir wissen, dass er wahrhaft der verheißene Retter ist. Seine Auferstehung am dritten Tag ist die Basis dafür, dass auch wir eine Hoffnung über den Tod hinaus haben dürfen, dass auch wir wissen dürfen, eines Tages werden auch wir auferstehen zu einem herrlichen Leben in der wunderbaren Gegenwart unseres Gottes. Und das ist das, was im 1. Korinther 15 erwähnt wird. Das ist das, was Paulus selbst einst gehört hat und was er dann weitergesagt hat. Nun stellt sich die Frage, deckt sich das, was wir hier in diesem Bekenntnis lesen, mit dem, was uns die Bibel selbst über Jesus Christus lehrt? Und um dieser Frage ein bisschen nachzugehen, möchte ich mit uns einen kurzen Exkurs durch das Markus-Evangelium machen. Einen Blick auf einen der vier Evangelienberichte, um zu schauen, ob Jesus Sterben am Kreuz für Sünder und seine Auferstehung wirklich so zentral sind für die christliche Lehre. Ob sie wirklich das Zentrum sind des christlichen Glaubens, das Evangelium. Markus beginnt mit der Aussage: Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das allein ist eine spektakuläre Botschaft. Dass der Anfang des Evangeliums, dieses Evangelium handelt von Jesus, er ist der Christus. Ich denke, uns ist klar, das ist nicht sein Nachname, das ist ein Titel. Er ist der Gesalbte Gottes. Er ist der verheißene Messias, wie man im Hebräischen übersetzen würde. Er ist in der Tat der Sohn Gottes. Und im Fortgang wird das dann weiter gezeigt. Nach seiner Taufe widerstand er den Versuchungen des Satans. Und erwies sich so als der vollkommen Gerechte. Und danach begann er, die gute Nachricht des Evangeliums zu verkündigen. So lesen wir in Markus 1, Vers 14. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Oh, Jesus ist unheimlich auf sich selbst bedacht. Er taucht auf und sagt den Menschen, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist herbeigekommen. In der Tat, das Reich Gottes ist herbeigekommen, weil er, der König, gekommen ist. Der König richtet nun sein Reich auf. Und dazu ruft er die Menschen auf, umzukehren von ihren bisherigen Wegen. Tut Buße, das heißt, kehrt um. Fangt an, neu zu denken. Richtet euer Leben neu aus. Und glaubt, vertraut dieser guten Nachricht, die zentral eben mit ihm zu tun hat. Nun glauben werden die Menschen ihm genau dann, wenn sie ihn erkennen als den, der wirklich ist, als den Christus, den Sohn Gottes. Und so folgt in den nächsten Kapiteln eine Handlung nach der anderen, eine Rede nach der anderen, die uns helfen soll zu erkennen, dass Jesus wirklich der Christus, der Sohn Gottes ist. Jesus offenbart sich den Menschen, sodass sie anfangen können, wirklich auf ihn zu vertrauen, ihm zu glauben, sich ihm zuzuwenden, Buße zu tun und zu glauben. Wir sehen das, indem er in göttlicher Vollmacht agiert. Er lehrt, anders als die Schriftgelehrten seiner Zeit, mit Vollmacht. So lesen wir in Markus 1, Abvers 21. Wir sehen, dass er heilt. Er erweist seine göttliche Autorität über Krankheiten und böse Geister. Er nimmt in Kapitel 2, Abvers 5 für sich in Anspruch, Sünden vergeben zu können. Sünden, die Menschen gegen Gott begangen haben, meint er vergeben zu können. Und zeigt damit, dass er in göttlicher Vollmacht handelt. Er erweist seine Vollmacht über die Schöpfung. Wind und Wellen müssen seinem Wort gehorchen, wie wir in Markus 4, Vers 39 sehen. Wir sehen im Fortgang am Ende von Kapitel 5, dass er Tote auferweckt, so als hätten sie nur geschlafen. Durch weitere Worte und Werke offenbart sich Jesus als der Christus, als der Sohn Gottes, als der Mensch gewordene Gott. All das führt letztendlich dazu, dass Petrus ihn bekennt als den Christus. Das ist wirklich der große Wendepunkt im Markus-Evangelium. Das Christusbekenntnis des Petrus. Und nun, da er erkannt wurde als der Christus, geht er den Weg zum Kreuz. Das ist in den synoptischen Evangelien überall gleich. Ungefähr in der Mitte der Evangelienberichte kommt das Christusbekenntnis und unmittelbar danach beginnt Jesus seinen Weg hin nach Jerusalem, um dort sein Leben zu geben. In der Tat, er kündigt das unmittelbar danach an. Markus 8, 29 ist das Christusbekenntnis, in 8, Vers 31 erklärt er, er muss nun viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden. Und nach 3 Tagen auferstehen. Wohlgemerkt, Jesus sagt, er muss sterben. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes notwendig, denn dort wendet er alle Not. Er muss sterben. Kurze Zeit später hat er eine Begegnung mit einem reichen Jüngling, der danach fragt, wie er ewiges Leben bekommen kann, wie er in das Reich Gottes kommen kann, wie er gerettet werden kann. Tatsächlich werden diese 3 Begriffe austauschbar in diesem Bericht gebraucht. Und Jesus zeigt ihm, dass er es nicht schafft. Er erklärt seinen Jüngern, dass es für Menschen unmöglich ist, von sich aus etwas zu tun, um in das Reich Gottes zu kommen, um da hinein gerettet zu werden und so ewiges Leben zu haben. Tatsächlich hatte er schon zuvor erklärt in Kapitel 7, dass wir Menschen alle ein Problem haben mit Sünde, die aus dem menschlichen Herzen herauskommt. In Kapitel 9 hatte er erklärt, dass wenn wir mit Sünde konfrontiert sind, mit Versuchung konfrontiert sind, wir bis zum Äußersten gehen sollten, um der Versuchung zu widerstehen. Wenn uns unsere Hände, wenn uns unsere Füße, wenn uns unsere Augen in die Sünde führen wollen, dann sollten wir sie abschlagen und ausreißen, um bloß nicht zu sündigen. Denn das würde uns in die Hölle bringen. Aber Jesus hatte gesagt, das Grundproblem ist das menschliche Herz. Und so sehen wir, es ist dem Menschen unmöglich, aus sich heraus gerettet zu werden. Doch am Ende seiner Rede mit dem reichen Jüngling erklärt er seinen Jüngern, dass was dem Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und genau deshalb sandte Gott der Vater seinen einen lieben Sohn in diese Welt. Kurz danach, in Markus 10, Vers 45, lesen wir Jesu großes Mission Statement, Wozu ist er letztendlich gekommen? Er nimmt für sich den alttestamentlichen Titel Menschensohn in Anspruch aus Daniel 7 und sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und so geht er konsequent den Weg zum Kreuz. Im 15. Kapitel des Markus-Evangeliums lesen wir schließlich, wie Jesus sein Leben gibt, wie er am Kreuz stirbt. Und es wird uns gezeigt, dass er tatsächlich stellvertretend für unsere Sünden gestorben ist. Das verdeutlicht Gott durch ein kosmisches Phänomen. Mitten am Tag wird es für 3 Stunden finster. Mitten am Tag, wohlgemerkt, 3 Stunden Finsternis als Ausdruck davon, dass hier etwas Außergewöhnliches geschieht. Ja, in der Tat, in der Bibel sehen wir immer wieder, dass Finsternis Ausdruck ist vom Zorn Gottes, vom Gericht Gottes. In dem Moment, als Jesus am Kreuz hängt, erleben die Menschen um ihn herum, hier kommt Gottes Zorn. Und dann hören wir von Jesus selbst diese erstaunlichen Worte am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Für gewöhnlich sprach Jesus mit seinem ewigen Vater in sehr viel intimerer Weise. Aber, lieber Vater, aber hier empfindet er eine Distanz zu Gott. Mein Gott, mein Gott. Und er spürt, dass etwas zwischen ihn und seinem Vater gekommen ist. Warum hast du mich verlassen? Nun, natürlich war Gott nicht weg. Gott ist omnipräsent. Jesus wusste das, sonst hätte er gar nicht zu seinem Vater gesprochen. Was nun nicht mehr da war, was Verlassenheit für ihn zum Ausdruck bringt, ist, dass die Liebe des Vaters nicht mehr da war. Diese innige, ewige Bindung von Gott dem Vater und Gott dem Sohn ist durchbrochen. Denn dazwischen ist das gekommen, was uns von der Liebe Gottes trennt, die Sünde. Am Kreuz nimmt Jesus die Sünde der Welt auf sich. Er ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und so kommt der Zorn Gottes, den wir verdient hätten, auf Jesus. Und dann sehen wir ein drittes Phänomen. In dem Moment, wo Jesus am Kreuz stirbt, berichtet uns Markus, dass im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben nach unten entzwei reißt. Dieser Vorhang im Tempel war ein großes Zutritt-Verbotenschild. Menschen konnten nicht, sündige Menschen konnten nicht in die Gegenwart des Heiligen Gottes kommen. Das Allerheiligste war der Ort, wo Gott symbolisch unter uns Menschen wohnte. Und nur einmal im Jahr durfte nur ein Mensch, der Hohepriester, und auch nur nach einer ausführlichen Reinigungszeremonie in die Gegenwart Gottes kommen, um dort ein Opfer zu bringen. Der Weg zu Gott war versperrt für Sünder. Doch in dem Moment, wo Jesus stirbt, reißt dieser Vorhang, wie von Gott selbst gerissen, von oben nach unten entzwei. Dieser handbreite Vorhang reißt entzwei. Der Zugang zu Gott ist nun offen, weil Jesus den Zorn Gottes auf sich genommen hat, weil er die Gottverlassenheit erduldet hat, die wir verdient gehabt hätten. So sehen wir, dass die Antwort auf die Frage danach, wie Menschen gerettet werden können, wie sie ewiges Leben haben können, wie sie in das Reich Gottes einziehen können, beantwortet wird, sie können das durch Jesus. Was uns Menschen unmöglich ist, ist Gott möglich. Und er macht es möglich, indem er seinen eingeliebten Sohn, Jesus, den Christus, für uns dahin gibt am Kreuz. Er ist gestorben für unsere Sünden. Und dann sehen wir schließlich in Kapitel 16, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, am dritten Tag. Jesus Christus lebt. Nachdem er für unsere Sünden gestorben ist, ist er auferstanden am dritten Tag. Das sehen wir tatsächlich in allen Evangelienberichten. Ja, tatsächlich, alle Evangelienberichte zeigen uns, dass im Zentrum der Botschaft Jesu Sterben für Sünder steht. Und alle Evangelienberichte enden mit einem Blick auf den Auferstandenen. Wir können also festhalten, dass Markus-Evangelium und auch die anderen Evangelienberichte bestätigen das frühchristliche Bekenntnis, das Paulus im 1. Korintherbrief zitiert, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden. Und dass er auferstanden ist am dritten Tag. Wir sehen im frühen Bekenntnis dann weiterhin, dass jeweils nach diesen Aussagen über Jesus Christus ein Verweis kommt. Nach der Schrift. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Die ersten Christen bekannten also in diesen Worten, dass Christi Sterben für Sünder und seine Auferstehung schon in der Schrift, in den Schriften des Alten Testaments vorhergesagt war. Ja, tatsächlich verweist der auferstandene Jesus selbst darauf. Wir lesen am Ende des Lukas-Evangeliums in Lukas Kapitel 24 davon, wie Jesus nach seiner Auferstehung zwei Jüngern auf ihrem Weg nach Emmaus erscheint. Er kommt mit ihnen ins Gespräch. Diese Jünger wussten von Jesu Sterben. Und sie hatten Gerüchte über seine Auferstehung gehört. Doch all das war für sie keine frohe Botschaft. Im Gegenteil. Sie waren tief traurig. Sie hatten gehofft, dass Jesus Israel von der Fremdherrschaft erlösen würde. Sie hatten gehört von seinen Werken und seinen Worten und sie hatten diese große Hoffnung. Aber mit seinem Sterben am Kreuz war für sie diese Hoffnung zerstört. Sie war zu einem jähen Ende gekommen. Die Berichte von der Auferstehung machten für sie einfach keinen Sinn. Doch dann ergreift Jesus das Wort und wir lesen in Lukas 24, Abvers 25, wie er zu ihnen spricht. O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Ich wäre gern dabei gewesen. Jesus macht hier mit den Emmaus-Jüngern ein Bibelstudium. Er führt sie durch das Alte Testament und er zeigt ihnen, dass sein Sterben und seine Verherrlichung in der Auferstehung geschehen mussten, dass sie im Einklang standen mit den Lehren des Alten Testaments. Im Rückblick berichten die beiden Jünger dann später, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Ha, aus den eben noch tief traurigen Jüngern wurden Menschen mit brennenden Herzen. Jetzt war ihnen klar, Jesus Sterben war ein Sterben für sie, für ihre Sünden, seine Auferstehung. All das war Gottes perfekter Plan. Das war kein Drama. Es war wahrhaft die frohe Botschaft, das Evangelium, das schon im Alten Testament angekündigt worden war. Sie kehrten nach Jerusalem zurück und sie berichteten den Elfen von ihrer Begegnung mit Jesus. Und nur kurze Zeit später erscheint Jesus dann auch ihnen. So lesen wir weiter in Lukas 24, Abvers 44. Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Nur kurz als Einschub, das sind die drei großen Kategorien des jüdischen Tanachs, des Alten Testaments. Das Gesetz des Mose, die Propheten und die Psalmen. Und dann heißt es weiter, da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden. Nochmal wohlgemerkt, die ganze Schrift, das ganze Alte Testament, richtig verstanden, zeugt von Jesus. Und diese Botschaft, diese frohe Botschaft muss in die Welt hinausgetragen werden. Er sagt den Jüngern, fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Nun hier ist nicht der Platz, um aufzuzeigen, wie das ganze Alte Testament von Jesus Sterben und seiner Auferstehung zeugt. Ich möchte uns nur ein alttestamentliches Kapitel lesen. Kein ganzes Kapitel. Jesaja 53, die Verse ab Vers 4. Und ich möchte dich einladen, höre auf diese Worte und staune. Staune über das, was der Prophet Jesaja viele hundert Jahre vor Jesus Sterben und seiner Auferstehung zu sagen hatte, über diesen Gottesknecht. Und das, was der Prophet Jesaja verkündigt, ist so sicher, dass er das in der Gegenwarts-, ja in der Vergangenheitsform ausdrückt, was erst noch geschehen würde, was nun geschehen ist. Jesaja 53, Abvers 4. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war. Wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist, so wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben. Und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Ist das nicht faszinierend? Jesus Christus ist gestorben für unsere Sünden nach der Schrift, genau wie es verheißen war. Er ist auferstanden am dritten Tage nach der Schrift. Und das lehrt eben nicht nur der Prophet Jesaja. Das ist die große Botschaft der gesamten Schrift. Ich fasse gerne die große Geschichte aller Dinge, die große Geschichte, die uns die Bibel lehrt, in vier Punkten zusammen und führe uns so hin zum Evangelium. Vielleicht kannst du das nachvollziehen, wenn du ein bisschen die biblische Geschichte vor Augen hast. Nicht alles beginnt mit Gott. Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Er schafft alle Dinge gut. Ja, sehr gut. Und zuletzt schafft er uns Menschen. Er schafft die Menschen in seinem Abbild als Mann und Frau. Er gibt ihnen den Auftrag, als seine Repräsentanten in der Schöpfung zu agieren. Aber die Menschen wollen das nicht. Das sehen wir gleich im Fortgang. Die Menschen wollen nicht unter Gottes guter Herrschaft leben. Sie wollen nicht als seine Abbilder ihn der Schöpfung gegenüber repräsentieren. Sie wollen sein wie er. Die ersten Menschen lassen sich versuchen, dem Wort Gottes nicht zu vertrauen. Sie wollen nicht unter Gottes guter Herrschaft leben, sie wollen sein wie Gott. Und gerade in diesem Streben, in diesem Rebellieren gegen Gottes Gebot, werden sie Gott unähnlicher. Denn Gott ist heilig und die Menschen sind nun Sünder, Rebellen. Und so sind die Menschen von Gott getrennt. Sie müssen die Gegenwart Gottes verlassen. Und in der Tat sehen wir, dass sündige Menschen weder in die Gegenwart Gottes können noch wollen. Das sehen wir im Fortgang der ganzen Bibel. Menschen leben ihr eigenes Leben. Sie machen ihr eigenes Ding. Gott ruft sie, Gott ermahnt sie, Gott gibt ihnen Wegweisung, Gott erweist ihnen Gnade und Geduld. Aber das Problem ist ein Problem des menschlichen Herzens, das selbst die Flut nicht lösen kann. Der Mensch ist böse von Jugend auf. Doch in seiner großen Menschenliebe und Barmherzigkeit belässt Gott uns nicht in unserer Verlorenheit. Er kommt in Jesus Christus zu uns Menschen. Er lebt das vollkommen gute Leben, das Leben voller Liebe, das wir hätten leben sollen. Er allein erfüllt die Forderungen des Gesetzes. Und dann, nachdem er allein alle Gebote gehalten hat, nimmt er die Schuld der Menschen auf sich und geht ans Kreuz. Er stirbt stellvertretend für Sünder. Und er überwindet den Tod. Er ist auferstanden. Er ist der lebendige Herr, der eines Tages wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist die Kernbotschaft des Evangeliums. Wir haben gesehen, Gott der Schöpfer, der Mensch als Sünder und Christus als der Retter. Doch die gute Botschaft des Evangeliums von Christus, dem Retter, wird für uns erst zur guten Botschaft, wenn wir darauf antworten. Deswegen erschallt der Ruf zu Buße und Glauben, zu Umkehr, zu einem Umdenken, einem Neuausrichten unseres Lebens auf Jesus hin. Und dann dem Glauben, dem Vertrauen, dass wir unser Vertrauen darauf setzen, dass Jesus tatsächlich unser Retter ist und dass er unser Herr ist. Und nur so, nur durch Buße und Glauben kommen Menschen nun in eine versöhnte Beziehung mit Gott. Nur so wird die gute Nachricht des Evangeliums für jeden Menschen, der sie glaubt, tatsächlich ganz persönlich zu einer guten Nachricht. Das ist das Evangelium. Kurz zusammengefasst, das ist das Evangelium, das sich durch die ganze Schrift zieht. Das ist die Entfaltung der Geschichte von Gott mit uns Menschen. Das zeigt uns das erste frühchristliche Bekenntnis schon. Nachdem wir dort nun also gesehen haben, dass die Botschaft von Christus handelt, dass sie deckt mit der Beschreibung der Evangelien und dass diese Botschaft tatsächlich die Botschaft auch schon der Schrift des Alten Testaments ist, verweist nun das frühe Bekenntnis noch darauf, dass das, was Christus getan hat, sein Sterben für Sünden und seine Auferstehung historisch bezeugt ist. Das sehen wir im Fortgang. Wenn da die Rede davon ist, dass nachdem Christus für unsere Sünden gestorben ist nach der Schrift, es heißt, dass er begraben wurde. Die Aussage klingt eher banal. Wozu brauchen wir das in einem solchen Bekenntnis? Warum findet das hier Platz? Nun, weil es eine zentrale Aussage des christlichen Glaubens ist. Jesus war tot. Er war wirklich tot. Ein Soldat am Kreuz hatte seinen Tod eindeutig festgestellt. Josef von Arimathäa hatte ihn vom Kreuz abgenommen, in ein Grab gelegt. Einige Frauen, auch Nikodemus, waren dabei. Sie konnten das bezeugen. Jesus war wirklich tot. Er wurde begraben. Menschen hatten nicht nur Jesus am Kreuz gesehen. Sie hatten ihm die Nägel aus den Händen und Füßen gezogen. Sie haben ihn vom Kreuz abgenommen. Und sie haben seinen Leichnam in ein Grab gelegt. Menschen konnten bezeugen, dass Jesus gestorben ist und begraben wurde. Und dann konnten sie auch bezeugen, dass Jesus wahrhaftig von den Toten auferstanden ist. Das ist das, was wir dann im Fortgang lesen. Da heißt es, dass Christus nach seinem Sterben begraben und nach seiner Auferstehung gesehen wurde. Von Kephas, also Petrus, dann von den Zwölfen und dann später von mehr als 500 Brüdern. Wohlgemerkt, bedenke, diese Aussagen stammen aus einer Zeit ganz kurz nach Jesu Sterben und Auferstehung. Hier in dem Bekenntnis heißt es selbst, viele davon leben noch. Du kannst hingehen, du konntest sie fragen. Da waren Augenzeugen. Und diese Augenzeugen, die waren so überzeugt von Jesu Auferstehung, dass das ihr Leben grundlegend verändert hat. Jetzt wussten sie um ein Leben nach dem Tod. Ihnen war klar geworden, dass das Leben hier auf Erden nicht ihr Ein und Alles und der Tod nicht das Ende ist. Jesus lebt, das war ihnen klar. Sie wussten, der Herr ist auferstanden, der Herr lebt. Und diesem Herrn dienen wir und diesen Herrn verkündigen wir. Und wenn es uns auch das Leben kostet. Denn wir können letztendlich nichts verlieren, denn wir haben ewiges Leben. Und so sehen wir, diese Botschaft ist historisch bezeugt. Tatsächlich ist das Zeugnis der ersten Jünger eine der besten Begründungen dafür, wirklich zu glauben, dass Jesus auferstanden ist. Das war keine Massenhalluzination. Das war keine erfundene Geschichte. Das war etwas, wovon viele Menschen so überzeugt waren, dass sie bereit waren, dafür ihr Leben zu geben. In der Tat, bis zum heutigen Tag sind viele Menschen in vielen Teilen der Welt bereit, ihr Leben zu geben, um diese Botschaft festzuhalten. Und deswegen müssen wir an diese Botschaft erinnert werden. Das ist es, was Paulus zu Beginn in 1. Korinther 15 erklärt. Er führt wirklich diese Evangeliumsdefinition, diese Erinnerung an die Botschaft, die er selbst empfangen und den Gründern weitergegeben hatte, ein mit Worten, die wichtig und bedenkenswert sind. Wir sollten bedenken, warum es Paulus für nötig hielt, die Korinther daran zu erinnern und vor allem, warum es auch für uns so wichtig ist, immer wieder an das eine wahre Evangelium erinnert zu werden. Ich lese uns dazu abschließend 1. Korinther 15, die Verse 1 und 2. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Lass uns das nochmal kurz durchdenken. Grundlegend für das Evangelium sind einige Dinge hier. Es muss verkündet werden. Paulus hatte es verkündigt. Es gibt ein häufig zitiertes Wort, predige das Evangelium zu jeder Zeit, wenn nötig, gebrauche Worte. Aber das verkennt, dass das Evangelium eine Botschaft ist, die nur durch Worte vermittelt werden kann. Und gute Werke können dabei helfen, dass Menschen dieser Botschaft Glauben schenken. Tatsächlich, die Bibel ruft uns zu guten Werken auf. Aber diese sind nicht das Evangelium. Sie sind die Konsequenz des Evangeliums. Aber das Evangelium selbst ist eine Botschaft, die verkündigt werden muss. Das hat der Paulus getan. Und diese Botschaft muss dann auch im Glauben angenommen werden. Das schreibt er hier weiter. Die Korinther hatten diese Botschaft im Glauben angenommen. Das ist das Ziel aller Verkündigung. Deswegen gehört zur Verkündigung des Evangeliums immer auch der Ruf zur Buße und zum Glauben. Das heißt, der Ruf, dieser guten Botschaft zu vertrauen. Und wer das tut, der wird dann vom Evangelium profitieren. Das ist das, was Paulus weiter ausführt. Und dabei hat das Evangelium sowohl einen gegenwärtigen wie auch einen zukünftigen Nutzen. Der gegenwärtige Nutzen wird hier kurz am Ende von Vers 1 beschrieben, mit dem, dass wir in dem Evangelium auch feststehen. Ja, manchmal wird behauptet, ein solches Evangelium zu verkündigen, wie ich es hier gerade tue, sei reine Zukunftsvertröstung. Aber dem ist nicht so. Das Evangelium ist eine befreiende Botschaft, von der die Gläubigen doch heute schon profitieren. Nein, durch das Evangelium sagt Gott den Gläubigen zu, dass er sie durch ihren Glauben angenommen hat als seine Kinder. Wir sind nun geliebt als Christen mit der einzigartigen Vaterliebe Gottes. Christen sind nicht auf sich allein gestellt. Wir gehen nicht durchs Leben einfach nur für uns. Wir gehen unter dem Schutz des himmlischen Vaters. Wir wissen, dass uns nichts und niemand, nicht einmal der Tod, von der Liebe Gottes scheiden kann. Wie es in Römer 8, Vers 38 und weiter heißt. Ja, mehr noch, durch seinen Heiligen Geist wohnt Gott schon in uns und befähigt uns gerade so, dazu feststehen zu können, egal was geschieht. Durch den Heiligen Geist sind wir getröstet im Leid. Denn er ist der Tröster. Er gibt uns Wegweisung. Er füllt unsere Herzen mit Liebe und gibt uns Besonnenheit. Er ist ein Geist der Kraft, der uns befähigt, auch in schweren Zeiten festzustehen. Ihr Lieben, als Pastor kann ich das bezeugen. Es ist eine der schönsten Dinge zu erleben, wie Menschen, die festen Halt im Evangelium gefunden haben, gerade auch durch das Evangelium in schweren Zeiten feststehen können. Zu erleben, wie Christen getröstet und gestärkt sind, inmitten stürmischer Zeiten. Und so führt Gott seine geliebten Kinder, die im Glauben seine Kinder geworden sind, sicher an das große Ziel des Glaubens. Davon lesen wir zu Beginn von Vers 2 noch in der Zukunftsform, nämlich, dass wir gerettet werden durch das Evangelium. Diese Aussage macht heute für viele Menschen keinen Sinn mehr. Sie verstehen nicht, warum sie gerettet werden müssen und was das überhaupt bedeutet. Nun, wir müssen gerettet werden, weil wir eines Tages vor Gott stehen werden. Das Leben hier auf Erden ist nicht alles. Wir haben ohne Gottes Wort die Perspektive Tod als das Ende. Das ist der große Vorhang, durch den wir nicht durchschauen können, aber Gott öffnet durch sein Wort den Vorhang. Und so können wir schauen auf etwas, das nach dem Tod kommt. Die Bibel verheißt uns tatsächlich, dass der wesentliche Teil unseres Lebens hinter dem Vorhang gelebt wird. Das Leben hier auf Erden ist nur der relativ kurze Vorspann zur Ewigkeit danach. In dem Moment, wo wir durch den Vorhang gehen, im Moment des Todes oder in dem Moment, wo Jesus wiederkommt, werden wir vor ihm erscheinen müssen. Wir werden vor dem Gericht Gottes erscheinen müssen. Und dann brauchen wir Rettung. Wir brauchen Rettung, weil wir aus uns heraus im Gericht Gottes nicht bestehen können. Wir haben bereits darüber nachgedacht, dass wir Menschen eben nicht so leben, wie wir es sollten. Dass wir immer wieder Dinge denken und sagen und tun, die Gott nicht gefallen. Wir leiden nicht nur unter den Sünden anderer, wir leiden auch darunter, dass wir selber noch Sünder sind. Und als Sünder haben wir das Gericht Gottes verdient. Wir brauchen Rettung. Und durch das Evangelium werden Menschen gerettet. Nur in gewisser Weise sind wir bereits gerettet. Wir sind schon herausgerettet aus der Verlorenheit eines Lebens ohne Gott. Christen sind bereits Bürger von Gottes Reich. Wir sind schon Kinder Gottes. Die Strafe für unsere Sünden ist schon bezahlt. Wir haben schon hier das ewige Leben, aber wir leben halt noch in einer gefallenen Welt. Wir leiden noch in dieser Welt. Das ist eine Realität. Das Evangelium verheißt uns nicht, dass mit dem Glauben unser Leben hier auf Erden immer nur leicht und fröhlich sein wird. Wir folgen dem Herrn Jesus nach, der durchs Leid gegangen ist, hin zur Herrlichkeit. Und so sehnt sich etwas in uns allen nach einer zukünftigen Rettung. Nach einer Fülle, die wir hier nicht haben, nach einer perfekten Freude, die wir hier nicht finden, nach der vollkommenen Liebe, die hier auf Erden nicht zu finden ist, nach einem vollkommenen Frieden, nach ewiger Ruhe. All das hat Gott uns verheißen. Dahin wird er die Gläubigen retten. All das ist uns im Evangelium versprochen und Gott ist treu. Die Herrlichkeit ist unser Ziel. Das ist das, was die Christen erreichen, denen das Evangelium verkündigt ist und die es auch angenommen haben. Sie können verstehen und sie werden gerettet. Doch da macht Paulus deutlich, der große Gewinn des Evangeliums ist in Gefahr. Ihr Lieben, diese Worte müssen wir hören. Das sind die wichtigsten Worte dieses Vortrags. Paulus ermahnt die Korinther, dass sie nur dann gerettet werden, wenn sie am Wort festhalten, am Wort vom Kreuz, von dem schon im 1. Korinther 1, Vers 18 die Rede ist, am Evangelium, an dem Wort, was Paulus ihnen gerade verkündigt hat, dem Evangelium. Nur wenn sie das festhalten, werden sie gerettet. Und dann fügt er an, es sei denn, dass sie vergeblich geglaubt hätten. Die ewige Errettung ist in Gefahr, wenn das Evangelium verdreht wird. Wenn wir es nicht in der Gestalt festhalten, in der es uns überliefert worden. Paulus warnt immer und immer wieder davor. Er schreibt an die Christen in Galatien, dass es kein anderes Evangelium gibt, aber dass da einige sind, die euch verwirren wollen und das Evangelium Christi verkehren. Diese Menschen, von denen Paulus damals schrieb, die gibt es auch heute noch. Menschen, die das Evangelium verdrehen, die uns davon wegbringen wollen. So schreibt Und sagt Paulus auch den Ältesten der Gemeinde aus Ephesus bei seiner Abschiedsrede in Milet in Apostelgeschichte 20, dass Feinde aufstehen werden. Das hat er damals schon erkannt. Feinde werden aufstehen. Ihm war klar, es tobt ein kosmischer Kampf. Sie werden aufstehen, sie werden von außen auf die Gemeinden zukommen und sie werden innerhalb der christlichen Kreise aufstehen, um diese Botschaft zu verdrehen, um Falsches zu lehren, um Christen Schaden zuzufügen. Ihr Lieben, wir stehen mitten in einem kosmischen Kampf. Und dieser Kampf dreht sich um das Evangelium. Denn das ist die Botschaft, die selig macht. Das allein ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der daran glaubt. Deswegen müssen wir immer und immer wieder an das Evangelium erinnert werden. Ihr Lieben, wir haben betrachtet, wie die Bibel den Begriff Evangelium definiert. Wir haben bedacht, dass die Zusammenfassung dieses Evangeliums schon ganz früh formuliert wurde und von Paulus dann im 1. Korinther 15 zitiert wird und dass sie zentral mit den beiden Aussagen zusammenhängt, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden und dass er auferstanden ist am dritten Tag. Wir haben bedacht, dass sich diese zwei zentralen Aspekte auch als die zentrale Botschaft der Evangelienberichte offenbaren und dass sie schon in den Schriften des Alten Testaments gelehrt werden. Und wir haben gesehen, dass diese Botschaft, dass diese frohe Botschaft historisch bezeugt ist. Ihr Lieben, diese Botschaft ist umkämpft. Deshalb lass dich daran erinnern und sag es weiter und erinnere andere daran, damit wir feststehen können und dann gerettet werden. Das ist meine Hoffnung. Möge der Herr schenken, dass dieser Vortrag dir und vielen anderen dabei hilft. Amen.